Guess who's back? Nach langer Pause begrüßen wir euch wieder zu unserem Podcast Die Weltmeisterschaft des Schwachsinns. Es gibt neue Folgen zu verrückten Themen und wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. An dieser Stelle auch die Info, unser Podcast ist natürlich relativ zeitlos. Das heißt, es lohnt sich durchaus auch mal in die ein oder andere Folge reinzuhören, die wir bereits veröffentlicht haben, wenn ihr das nicht in der Zwischenzeit schon gemacht habt. Und ganz besonders freue ich mich, mein lieber Quichotte, dass auch du wieder zurück auf der Bühne bist und dass es dir besser geht.
Ja, vielen lieben Dank, mein Lieber. Ich freue mich tatsächlich auch. Und an der Stelle sei den Leuten, die es noch nicht wissen, erklärt, dass wir hier so ein Jahr Pause machen mussten, weil ich eine Nervenverletzung habe im Gesicht. Es ist ein ewiges Leid. Schon mal früher eine Operation gehabt in der Kieferhöhle, die war mal zertrümmert, weil ich beim Fußball einen Ellbogen da reingekriegt habe. Relativ unschöne Geschichte. Kann ich keinem empfehlen. Und jetzt ist das nach einer Zahn-OP irgendwie wieder aufgebrochen und es war alles Kacke. Jetzt geht's besser und wir sind auf jeden Fall wieder am Start. Ich freue mich da richtig drauf. Wir haben auch echt viele Nachrichten bekommen von Leuten, die immer wieder gefragt haben, ja, wann geht's denn weiter bei euch? Und die mir nicht nur sehr viele Leute mir gute Besserung gewünscht haben, was ich auch sehr, sehr schön fand, sondern wirklich Leute, die unseren Podcast vermisst haben, was ich natürlich großartig finde. Und umso schöner ist es, dass wir mit einem, ich muss es wirklich sagen, mit einem Knaller-Thema hier zurück aus der Winter-, Sommer-, Herbst- und Frühlingspause kommen.
Tatsächlich, ja. Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Manch ein Musiker ist mehr Kult wegen seines Lebensstils als wegen seiner Musik. So manch einer hat sich da schon mit den verrücktesten Aktionen zur Legende gemacht. Und ich muss wohl nochmal nachschauen, wie wir das immer mit den Anmoderationstexten gemacht haben.
Ja, ich fand das eigentlich gar nicht so schlecht. Also du bist auf jeden Fall nicht eingerostet. Ja, es geht um Musik, Leute, ganz klar. Es geht um Musiker, Schrägstrich, Musikerinnen, wobei ich an der Stelle verraten kann, es geht ja um bekloppte Leute. Und es ist ja wieder, wie auch bei Herrschern, bei Königen, bei irgendwas, es sind eigentlich meistens die Männer, die da sich da hervorgetan haben. So auch dieses Mal überwiegend. Oder sogar komplett, glaube ich. Ne? Es ist wirklich absurd.
Ja, ich glaube schon. Also wir haben ja das Motto spezielle Musiker gewählt. Das heißt, nicht unbedingt despektierlich, speziell in verschiedensten Hinsichten. Deswegen werden wir uns da heute sehr interessante Leute angucken. Und es hat schon bei der Recherche sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, es wird eine sehr umfangreiche Folge. Und es ist jetzt, ich habe mal nachgeschaut, auf den Tag ein Jahr her, wenn wir das hier veröffentlichen, dass wir die letzte Folge gebracht haben. Das heißt, wir mussten selber nochmal nachhören. Es ging um diplomatische Krisen und wie ich gehört habe, gab es da einen Punkt für mich.
Ja, absolut.
Glücklicherweise ja. Für die Geschichte der Schweiz gegen Gaddafi. Und damit steht es jetzt aktuell 16-15. Das
so
heißt, wir starten hier in die neuen Folgen mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen. Und da würde ich sagen, kannst du gleich mal wieder nachlegen und vielleicht deinen Vorsprung wieder ausbauen, der ja schon mal deutlich größer war. Und würde dir das Wort übergeben zum Anfang.
Sehr, sehr gerne. Ja, du hast es sehr galant hast es verraten. Genau, 16-15 für mich. Aber du bist auf jeden Fall in einer besseren Form. Also wenn man die Form des letzten Jahres mit dazu zählt, du bist auf jeden Fall am aufsteigenden Ast.
Es war zeitweise mal mit 4-5 Punkten. Ne?
Richtig, ja. Ja genau, richtig. Ich werde weit abgeschlagen. Aber das ist alles Vergangenheit. Jetzt geht's weiter und ich bin gespannt, wer dieses Mal den Punkt holt. Ihr könnt natürlich wie immer abstimmen über unsere Social Media Kanäle. Sagt uns einfach, schreibt uns einfach, wer bzw. welchen Musiker, welche Musikerin ihr am verrücktesten fandet. Und die entsprechende vortragende Person von uns beiden bekommt dann den Punkt. Ich fange an mit natürlich jemandem aus der Rap-Welt. Es ist kein geringerer als 50 Cent. Und ja, natürlich. Und da muss man erstmal Respekt zollen. Der Mann ist tatsächlich bei einer Schießerei im Jahr 2009 mal getroffen worden. Also das ist krass. Und er war nach 13 Tagen wieder aus dem Krankenhaus raus.
Moment, er ist bei einer Schießerei im Jahr 2009 mal getroffen worden oder im Jahr 2009 mal getroffen worden?
Yes.
Das habe ich nicht ganz verstanden.
Also wenn er 2009 mal getroffen worden wäre, so en passant.
Das klingt so beiläufig. Dass, so.
Also einer an Schulter verletzt. Nein, nein. Es war schon kurz nach der Jahrtausendwende. Und er hat einfach neunmal hat er sich in den Kugelhagel geschmissen.
Das ist nicht so eine Anzahl an Schüssen, wo man sagt, dass man selbst wenn da nichts Lebensnotwendiges verletzt wird, dass der Körper dann einfach wegen des Schocks aufgibt? Ich habe das mal irgendwie gehört, dass du bei mehr als 5 Schüssen, dass eigentlich der Körper da diesen Stress allein schon gar nicht mehr mitmacht.
Ja, das ist krass. Und auch es gibt ja sogar auch so wirklich so Geschwindigkeitsgeschosse, bei denen ein Streifschuss auch reicht, um den Körper völlig aus der Bahn zu werfen.
Ja.
Weil das halt einfach das komplette Kreislauf- und Herzsystem so völlig rausbringt. Ja, 50 Cent scheint da irgendwie anders zu sein. Also da gingen Schüsse in die Beine, in die Arme, in die Brust. Tatsächlich auch, das ist wirklich absurd, man hat ihm einmal durchs Gesicht geschossen. Also der hat eine Kugel wirklich durch die Backe rein, durch die andere Backe wieder rausbekommen.
Boah.
Und das ist auch der Grund, warum der so ein bisschen nuschelnd spricht.
Okay.
Also der hat da tatsächlich entweder da was an den Kaumuskeln oder an dem ganzen Kauapparat abbekommen und Zähne mussten wahrscheinlich auch dran glauben. Aber ja, also richtig krass und wie gesagt, also das ist schon hart, so 9-mal getroffen.
Ja.
Und mir ist sofort eingefallen, so viele Kugeln kriegen normalerweise nur äußerst verfressene Kinder mit Laissez-faire-Eltern am Eisstand. Ich konnte mir das einfach nicht
erinnern. Ja, interessante Verbindung, wie du da von der Schießerei auf die Eisdiele kommst. Aber ja.
Gut. Sei es drum.
Auch ein bisschen special.
Ja, ist so. Kugeln sind halt Kugeln. Wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, eine Kugel ging tatsächlich durch seinen Kopf durch, also durch die Wangen. Er hat da wirklich unglaubliches Glück gehabt. Aber natürlich ist so eine Story für einen Street-Rapper gar nicht so verkehrt. Also wenn man da lebend und halbwegs okay wieder rauskommt, weil die Street-Credibility ist natürlich auf 900, ne?
Das stimmt,
so einer
ja.
Geschichte. Und da ist es dann auch ganz witzig, dass man, wenn man bei Google 50 Cent eingibt und dann gibt es ja immer so oft gestellte Fragen. Ne?
Ja.
Und eine dieser oft gestellten Fragen zu 50 Cent ist, wie oft wurde 50 Cent erschossen?
Oh Gott.
Ich habe wieder gedacht, ach Menschheit.
Oh Mann.
Menschheit im Internet. Naja, nun denn, 2015 saß mit 50 Cent gar nicht so gut aus. Er hat nämlich Insolvenz angemeldet. Und jetzt muss man sich tatsächlich die Frage stellen, warum, also 2015 lief es unfassbar gut, musikalisch gesehen. Und der Typ hat halt auch, also der hat wirklich viele Alben verkauft. Also es gab ja auch damals noch händische Alben, die hat man damals noch, unfassbar viele Alben verkauft, richtig gute Charterfolge und natürlich auch Touren, die entsprechend gut verkauft waren. Und da fragt man sich, was hat er mit dem Geld gemacht? Denn immerhin soll der zu der Zeit tatsächlich 150 Millionen Dollar schwer gewesen sein.
Okay.
Dann ist es tatsächlich so, der hat zeitgleich, also ein paar Wochen vorher, hat er in so einem Rolls-Royce posiert für irgendwelche Fotos und dann muss so ein Junge gekommen sein, Fan, der um ein Foto mit ihm gebeten hat und dann hat er dem einfach eine geknallt, der Typ. Also es ist halt auch so ein total weirder Typ.
Das ist auch heftig.
Absolut, also ein Fan also der hat vorher halt Insolvenz angemeldet und dann lässt er sich da im Rolls-Royce ablichten. Das ist natürlich auch relativ dumm eigentlich.
Ich frage mich gerade auch, wenn der Insolvenz anmeldet und dann die Schulden eingetrieben werden, darf dann rein rechtlich auch sein Name gepfändet werden?
Das ist eine gute Frage. Zu derlei Witzen kommen wir noch. Und zwar ist es so, er hat tatsächlich vorher auch, um so ein bisschen den Charakter deutlich zu machen, also er hat, bevor das mit dieser Rolls-Royce-Geschichte passiert ist, tatsächlich noch ein paar Wochen vorher am Flughafen eine Autistin beleidigt. Oder einen Autisten, weiß ich nicht mehr genau, weil 50 Cent dachte, das wäre ein Flughafenmitarbeiter, der einfach high wäre. Also das war seine Begründung. Und also es ist irgendwie anscheinend die spezielle Nächstenliebe von jemandem, der 9-mal angeschossen wurde, dass er irgendwie so mit den Leuten umgeht. Aber egal. Und er ist halt Rapper, also das ist natürlich...
Ja, das kommt noch mit dazu.
Er hat da so ein gewisses Selbstverständnis. Aber auch schwierige Jugend und alles, also sei ihm zugute gehalten. Naja, so, jetzt was ist jetzt mit der Privatinsolvenz? Das ist wirklich interessant. Man muss dazu wissen, 50 Cent hat wohl ein Sexvideo von einer seiner Ex-Freundinnen gemacht und das online gestellt. So weit, so uncool. Nun, jetzt hat aber erstaunlicherweise seine Ex ihn dafür angeklagt. Komisch. Mhm. Und auf 5 Millionen Schadensersatz Umsatz verklagt. Soweit so verständlich. 50 Cent behauptete jetzt aber, dass er ein Vermögen von 50 Millionen besitzen würde. Also hat er so ein bisschen untertrieben anscheinend. Und jetzt werden sich einige im Moment denken so, hä, Moment, der heißt doch 50 Cent. Also ist ja eigentlich das 100-Millionenfache. So, was die Frage gestattet, warum er sich nicht umbenannt hat in 50 Millions. Was weiß ich was, Dollar. Aber das erklärt sich natürlich dann, denn er hat behauptet, dass er immerhin etwa 50 Millionen Dollar Schulden gleichzeitig hat.
Okay.
Was ja in Summe wieder ungefähr bei 50 Cent rauskommt. Also finde ich, von der Rechnung her kommt's hin. Also ist ja alles Pi mal Daumen.
Das dürfte in den USA ungefähr der Freibetrag sein, der dann abgedeckt ist.
Genau.
Der, der großzügige US-amerikanische Sozialstaat noch gönnt dann.
So sieht's aus.
Ja.
Und es wird auch tatsächlich vermutet, dass der schon damals einiges an Geld versteckt haben soll. Also einfach so die gute alte hinterm Bild oder unterm Kopfkissen Geschichte. Und ich finde es auch irgendwie interessant und gleichzeitig so komisch, der ist 2016 wurde ihm vorgeworfen, dass er an einem Juwelenraub beteiligt gewesen sein soll. Und zwar hatte der sich Schmuck liefern lassen von so einem Juwelier oder vorstellen lassen. Und der Schmuck gefiel ihm anscheinend ganz gut. Dem Juwelier hat er aber gesagt, er fände ihn irgendwie kacke und der Preis wäre viel zu hoch. Das war so ein Schmuck im Wert von 200.000 Dollar.
Okay.
Und dann musste er halt mit dem Schmuck wieder abgezogen sein, aber hinter der nächsten Ecke warteten irgendwelche Gangster und haben den halt ausgeraubt. Und 50 Cent war wohl der Auftraggeber, wie auch immer, oder selber dabei. Und die Anwälte haben das natürlich demontiert und dementiert. Aber gut, also er ist dafür nicht angeklagt worden. Die haben das auch wirklich dann zerlegt anscheinend. Aber gut, ich fasse jedenfalls kurz zusammen. 50 Cent hat, das muss man natürlich noch wissen, mit 12 Jahren angefangen mit Drogen zu dealen. Wie gesagt, schwierige Kindheit. War tatsächlich auch ein paar Mal im Knast, ist 9-mal angeschossen worden. Veröffentlicht Sextapes mit seinen Freundinnen und verprügelt sie auch mal ganz gerne.
Oh,
das
Mann.
Noch nebenbei. Und er hat offenbar sehr viel Geld, aber auch sehr hohe Schulden. Conclusio, natürlich wählt er Trump. So, selbstverständlich. Das ist doch ein klassischer Trump-Wähler. Und man fragt sich jetzt, hä, Moment, 50 Cent, also erstens ist er schwarz und zweitens, warum Trump? So, nee, der ist einfach ein Trump-Unterstützer. Und das lässt natürlich zu Recht die Vermutung zu, dass eine der neuen Kugeln vielleicht doch einen kleinen Teil seines Gehirns mitgenommen haben muss. Aber so ist es. Und jetzt spielt er aber, und das ist wieder sehr interessant, momentan, das ist wirklich, also aktuell, er ist irgendwie im Oktober jetzt gerade noch aufgetreten, in Hamburg war, glaube ich, Barclaycard Arena, und halt ausverkauft, ne? Also der spielt richtig fette Shows, so vor Zehntausenden von Fans, die halt auch gerne mal 80 Euro fürs Ticket zahlen und so, ne?
Ist ja auch ein großer Name, also.
Total, und halt auch noch, also man darf da nicht mit der Einstellung hingehen, man sieht da ein wokes Konzert, das ist halt natürlich unter frauenfeindlichen Gesichtspunkten halt absolut fragwürdig, was der da treibt und auch so halt so diese Pimp-Einstellung der 90er Jahre. Aber wie schon ein, ich glaube, ich weiß gar nicht, es war eine Konzertrezension, die ich da gelesen habe, da schrieb irgendwie ein Journalist, ja, wer sich in diese Nostalgie der 90er Jahre begibt, der hat da großen Spaß und der feiert den auch tatsächlich für dieses Konzert. Und naja, also offensichtlich ist es halt so, dass der sich da entweder erholt hat oder nie so richtig insolvent war. Das ist ja schon eine Sache, die da eigentlich zu vermuten ist. Und er hat halt wirklich 30 Millionen Platten verkauft einfach, ne? Also das ist auch nicht ohne. Und
kommt was bei rum.
Absolut. Und es soll ihm halt auch mittlerweile wieder besser gehen, also finanziell, und sein Reichtum soll wohl wieder auf 25 Millionen Dollar angewachsen sein. Gut, und die Welttournee, die er gerade spielt, wird da wahrscheinlich noch ein paar Mios einspielen. Und ich finde auch, also sehr interessant auch, dass Marquise Jackson, also sein ältester Sohn, der hat wohl per Instagram mal vorgeschlagen, Geld zu bezahlen dafür, dass er mehr Zeit mit seinem Vater verbringen kann. Also,
oh Mann.
Es ist halt wirklich eine absolut strange Person.
Sehr special, ja.
Und es scheint ein reizendes Verhältnis zu sein zwischen den beiden. Ich habe das übrigens auch mal mit meinen Kindern versucht und vorgeschlagen, aber die wollten kein Geld bezahlen, um mehr Zeit mit 50 Cent zu verbringen. Gut, also auf jeden Fall ein ziemlich abgefuckter und auch abgefahrener Charakter, der Typ.
Ja.
Und Auch, also ich würde mal gerne die Aufzeichnungen des amerikanischen Finanzamtes hätte ich gerne eigentlich, um das mal so ein bisschen nachzuarbeiten, weil ich gerne wissen würde, wie er das argumentiert hat, diese Privatinsolvenz. Aber er hat auch anscheinend gute Anwälte.
Ich stelle mir da den Finanzbeamten ungefähr so vor wie Michael Kessler bei Switch, als die das mit den Silbereisen quasi mit 50 Cent so verarscht haben.
Da ja, war stimmt.
Volksfest der Volksmusik oder whatever und 50 Cent zu Gast und der Kessler bzw. Silbereisen hat dann immer die ganze Zeit gesagt, ja, sag mal 50.
Ja, genau.
So stelle ich mir das vor mit dem Finanzbeamten.
Ja, so werden es auch mit der erhobenen Zeigefinger. Ja, ja, sage mal, was fällt dir ein? Na gut, komm, ist egal.
Ja. Sehr schöne Geschichte zum Start, 50 Cent. Ich schlage direkt zurück mit, ja, ich würde fast behaupten, einem musikalischen Gegenentwurf dazu.
Ja, bitte.
zumindest ja, geht es um ganz andere Musik. Es geht nämlich eher um ja, härtere Sachen. Nicht, was die Texte und Inhalte angeht und das den Gangster-Vibe, sondern was die Klänge angeht. Die Rede ist von Lemmy Kilmister, der Sänger der britischen Band ja, ich weiß nie, ob die Motorhead oder Motorhead ausgesprochen werden, weil es ja dieses Ö darüber gibt, aber laut eigener Aussage ist das nur, um den Namen etwas heftiger und deutscher aussehen zu lassen.
Motorhead.
Also Motorhead ganz normal mit diesem aber stilisierten O in dem Falle. Und ja, Lemmy ist ja vor einigen Jahren schon von uns gegangen, aber ja, schon zu Lebzeiten, kann man sagen, wurde er von Fans als Legende verehrt und das hat natürlich nicht abgenommen. Und das geht erstmal los beim Spitznamen. Sein Spitzname an sich, der soll wohl einer Legende zufolge auf seine Spielsucht so ein bisschen zurückgehen. Denn er hat oft, dafür war er wohl bekannt, im Backstage mal andere Leute angepumpt und gefragt, can you lend me a fiver?
Ah, okay, geil.
er hat aber selber behauptet, dass er den Spitznamen schon zu Schulzeiten bekommen hätte als Kind. Was nicht ausschließt, dass er sich dann nicht auch schon Geld geliehen hat für den Spielautomaten. Das weiß ich jetzt nicht. Sehr interessant fand ich auch, dass eines seiner Markenzeichen ein absichtlich zu hoch eingestelltes Mikrofon war. Einerseits, weil er das bequemer fand, so zu singen, und andererseits war das wohl eine Erinnerung an die frühen Jahre der Band, als noch nicht so viele Zuschauer kamen. Zitat, um das Elend im Publikum nicht mit ansehen zu müssen.
Geil.
Damit er quasi immer nach oben guckt.
Aber das stimmt wirklich, ne? Der hat, also das muss man wirklich mal sehen, das ist unfassbar. Der hat halt dieses typische Shure SM58 meistens oder 7, was auch immer. Jedenfalls so ein Galgenstativ und das hängt halt wirklich von oben runter. Also er muss sich richtig nach der Decke strecken, um an das Mikro zu kommen. Und das wäre, also wenn du das 90 Minuten oder 2 Stunden machst, das ist richtig anstrengend. Also
aber für ihn offensichtlich
bequemer
gewesen,
nicht,
so wie er es gesagt hatte.
Das stimmt.
Und Lemmy hatte auch sehr interessante Hobbys, sagen wir mal so. Zum Beispiel, aus deutscher Sicht zuckt man da etwas zusammen, eine ganz besondere Sammelleidenschaft. Er hat nämlich verschiedenste NS-Devotionalien gesammelt. Also alles mögliche. Hat ja immer auch dieses Eiserne Kreuz dran gehabt.
Stimmt, ja.
Allerdings aus Kaiserzeiten, glaube ich. Also steht ja immer so eine Jahreszahl drauf. Bei ihm war es, glaube ich, 1914 oder 1916 oder sowas. Aber hat zu Hause sehr viele Sachen an NS-Erinnerungsstücken quasi gesammelt. Also Fahnen, Hakenkreuzbesteck, Dolche, Mützen, alles Mögliche, was es da so gab. Ich habe auch im Internet ein Bild gefunden, wie er von einem Panzer steht in so einer, naja, schwarzen Uniform, sage ich jetzt mal. Also hat da schon eine Sammelleidenschaft gehabt und Freunde haben ihn als Historiker und sehr geschichtsinteressierten Menschen bezeichnet.
Okay. Mhm.
Und jetzt ist das natürlich so ein bisschen, ja, also als Deutscher zuckst du da zusammen und denkst dir so, oh, Gott, ne? Problematisch, schwierig. Und wenn man sich so darüber beliest, wird immer wieder gesagt, naja, er ist ja aber Sohn auch eines britischen Soldaten gewesen, der im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat. Er ist 1945 geboren. Er ist Engländer, also quasi eher der Kriegsgegner der Deutschen gewesen. Und er hat immer so ein bisschen gesagt, dass ihn das fasziniert, quasi das ganze Thema. Er würde dort nichts an dem Gedankengut teilen. Das sage ich jetzt einfach mal so, aber hat da schon sehr viel auch gesammelt und er hat auch mal gesagt, dass er kaum noch in seine Wohnung kommt, ohne über Nazi-Krempel zu stolpern. Da gab es ein sehr schönes Interview mit dem SZ-Magazin, das ist glaube ich schon 20 Jahre alt, das Interview, aber es ist sehr schön, weil so kurz und knapp und relativ viel britischer Humor ist da auch drin. Und da hat er aber ganz deutlich gesagt zum Thema Rassismus, das schöne Zitat, Rassismus ist das Übel unserer Welt. Nazi sein bedeutet, dass du verloren hast, bevor du anfängst. Du kannst nicht gewinnen, du bist nur dumm.
Ja, gut, das distanziert ja
würde
ganz
würde ich jetzt als Distanzierung auch verstehen. Er ist dann 2015 leider verstorben, aber man kann wirklich sagen, Lemmy hat gelebt. Also die Band hat eine knapp 40-jährige Geschichte gehabt. Er war vorher Roadie bei Jimi Hendrix unter anderem, wo es wohl auch interessante Erlebnisse gab. Dann, das ist vollkommen klar, LSD, Amphetamine, Alkohol, das volle Programm. Zu seinen besten Zeiten soll er jeden Tag eine Flasche Jack Daniels getrunken haben. Und einmal, da gibt es so eine Story, hat er so eine riesige Ladung Drogen eingeschmissen, um zu verhindern, dass die Polizei sie konfisziert. Dass er danach fast im Koma war und man ihn schon beinahe für tot erklärt hätte, weil das wirklich so viel gewesen sein muss. Und ja, Drogen generell waren da viel im Spiel. Er hat auch mal mit einem Freund getestet, wie lange der menschliche Körper auf Speed sein kann. Und sein Kumpel muss das Projekt wohl nach längerer Zeit, also ich glaube, man spricht von Wochen oder Monaten, abgebrochen haben, weil er Geld gebraucht hat. Und dann musste er wieder in irgendeine Band spielen und hat den Lemmy gleich mitgenommen. Das weiß ich aber nicht, ob das tatsächlich so war oder ob das nur eine von den vielen Geschichten ist. Aber es gibt ja da zahlreiche, sehr interessante und wirklich Hardcore-mäßige Geschichten. Und man muss wirklich sagen, also Sex, Drugs and Rock'n'Roll, wenn das einer verkörpert hat, dann wirklich eher. Und umso schlimmer ist es, da beschwert sich ein guter Freund von mir immer drüber, dass der Lemmy nicht in der Rock'n'Roll Hall of Fame ist, aber Madonna ist da drin. Also das ist irgendwie auch interessant. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile vielleicht aufgenommen wurde, aber lange Zeit war er es nicht. Und ich möchte die Story über den Lemmy Kilmister beschließen mit zwei schönen Zitaten von ihm. Das eine ist der tolle Ausspruch, das war eine super Zeit, der Sommer von 1971. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich werde sie niemals vergessen. Und auch ein schöner Spruch, ich sehe nicht aus wie ein Gentleman, ich benehme mich wie einer.
Ja, das ist natürlich fein. Ja, krass. Also ja, gut, sehr guter Einstieg deinerseits. Ich kann eigentlich nichts anderes tun, als nahtlos anknüpfen. Sex, Drugs und Rock'n'Roll ist das Thema. Und ich habe mir keinen geringeren ausgewählt als Ozzy Osbourne.
Jawohl.
Weil, also da muss man sagen, man kennt ja so ein paar Stories auch über ihn. Und vor allem auch so Beziehungskisten mit seiner Frau ging ja immer on-off auch. Also das ist einfach ein unfassbarer Typ. Also erstmal 1982, so, das ist sein Soloalbum Diary of a Madman, kommt gerade raus und er ist auf Tour. So, er will das mit dem Album auf Tour sein und hat tatsächlich eigentlich versucht, auch diesem Album alle Ehre zu machen. Da dachte sich dann so, ja, ich schmeiß für den Anfang erstmal zum Ende der Auftritte einfach mal ein bisschen so Fleisch ins Publikum. Damit fangen wir mal an. So, und da muss man jetzt allerdings zu seiner Ehrenrettung sagen, dass er bis dato nur vor Schakalen aufgetreten ist.
Okay.
Nein, Quatsch. Geil, dass
das hätte mich jetzt nicht überrascht. Nein, also das ist irgendwie
so eine geile Promotour, einfach nur vor Schakalen, ja.
Das hätte reingepasst.
Ja. Finde
so
ich auch.
Tiger King-mäßig, nur halt anders halt.
Ja, genau.
Schakal King.
Und die Frage ist halt wirklich, also warum zur Hölle schmeißt du einfach deinen Fans Fleisch zu? Also es ist halt seltsam. Gut. Jedenfalls,
die Frage ist, warum nicht? Ja, warum machst du das nicht?
Weiß ich auch nicht. Ich meine, gibt ja auch Leute, die sich dann Kleider aus dem Fleisch machen und so und die anziehen.
Das ist
und
halt
dann
mal was anderes Merchandising-mäßiges.
Finde ich
also
eigentlich auch,
ja. Ist, glaube ich, dann auch einfacher, so aus steuerlichen und organisatorischen Gesichtspunkten, als Bücher und CDs zu verkaufen, einfach Fleisch.
Ja, vor allem hast du auch wahrscheinlich auch einen anderen Steuersatz und so. Ja, das ist alles, hat auf jeden Fall.
Ja, stimmt, ermäßigt in dem Fall.
Viele Vorteile.
Lebensmittel.
Ja. Na gut, jedenfalls ging das Gerücht um, Osbourne habe, und das ist wirklich eine geile Story, bei einem Treffen mit seiner Plattenfirma einer Taube den Kopf abgebissen. Und
war das nicht eine Fledermaus?
Ja, warte mal ab. Okay. Warte mal ab. Okay. So, es ist ja eine geile Vorstellung, finde ich. So, dass du da irgendwie mit deinem, ich meine, Plattenboss ist ja schon sowas wie dein Chef so ein bisschen, ne? Also der ist zumindest dafür verantwortlich, ob deine nächste Platte rauskommt und wie sie rauskommt und wie die promoted wird und so weiter. So, und dann einfach bei so einem Treffen zu sagen, weißt du was, ich stell nicht die neue Platte vor, ich beiß einfach einer Taube den Kopf ab. Ich finde das schon, da stehen dann so Getränke und Schnittchen.
Ja.
So, scheiß auf das Schinken-Käsebrot, ey, ich nehme hier
Aber der, also abgesehen davon, dass die Tat an sich schon irgendwie sehr weird ist, steht natürlich auch die Frage im Raum, wie entsteht in so einem Meeting eine Situation, wo das zur Debatte steht?
Ich weiß es auch nicht. Also vor allem, wann machst du das? Machst du es direkt am Anfang oder lässt du dir Zeit?
Aber irgendwo muss die Idee ja herkommen. Irgendwo muss ja die Situation entstehen, wo du so denkst, eine Taube, ich könnte jetzt aufscheuchen oder... Also, weiß ich nicht.
Ja, oder es war so ein, das kann natürlich auch sein, dass es so eine Übersprungshandlung war, dass er die Taube einfach gefangen hat und dann mitgebracht hat.
Aber wo soll die Taube herkommen bei so einem Meeting? Die
naja, der ist ja
bestimmt
vorher,
nicht im Park.
Ja, der ist ja vorher über irgendeinen Platz gegangen.
Auf dem Weg dorthin, waren. Vielleicht gab es da eine Auseinandersetzung.
Hat er die wirklich aufgescheucht aus Versehen und dann ist die dem zugeflogen. Zack, hat er den gegriffen, dann ist die aus Versehen Genick gebrochen. Okay, ja, sowas passiert ja. Und dann hast du dir halt mit. Und dann denkst du, wohin damit? Du willst dich auch nicht in den Mülleimer
einfach
schmeißen.
Einfach mal die Grenzen abstecken. Und
denkst dann auch so, irgendwie habe ich noch, ich habe noch eine Rechnung offen, da ist immer zu wenig Ketchup auf dem Buffet. Ja gut, also weiß ich auch nicht, vielleicht machst du das so.
Ja, stimmt.
Keine Ahnung. Jedenfalls ging das Gerücht rum, Osborne habe diese Taube tatsächlich da irgendwie massakriert. Und jetzt ist es aber so, dass die Konsequenz aus der Sache war, die natürlich öffentlich geworden ist, logisch, wer weiß, vielleicht ist auch Promo, keine Ahnung, dass die Fans aber fortan zu den Konzerten lebende Tiere mitbringen und die auf die Bühne schmeißen.
Ah.
Und da kommt der besagte...
Schakale.
Genau, Schakale. Dann kommt der besagte Moment, wo er einem Schakal den Kopf abbeißt. Das wäre extrem geil gewesen. Nein, aber es kommt natürlich zu dem besagten Moment, und zwar... er hat dann tatsächlich zwischendurch da eine Fledermaus liegen. Und sagen wir mal so, die Taube noch im Kopf oder den Geschmack, wie auch immer, dachte Osborne sich dann, ja, weißt du, Taube, Fledermaus, weg. Und dann war halt der Kopf von der Fledermaus auch ab. So.
Oh Mann.
Jetzt war das Blöde aber, dass diese Fledermaus noch lebte. Und die muss dann wohl auf die Bühne gefallen sein oder so runterge... Und ist dann noch so rumgezappelt, ne? Wie so ein Huhn, dem den Kopf abschlägt. Ja, und die Leute waren so, sagen so, Alter, was geht denn hier ab? Und der Punkt ist, also Ozzy Osbourne, hat sich dann erstmal ins Krankenhaus einliefern lassen und gegen Tollwut impfen lassen. Also das war die Konsequenz. So das Gute, ich finde das ja geil irgendwie. Die Story ist ja wirklich großartig. Und so gar nicht Rock'n'Roll eigentlich. Ne? Du bist so voll im Element und beißt dem Vieh den Kopf ab und dann so, fuck, ich muss mich noch gegen Tollwut impfen lassen.
War schön, dass du erst danach auf die Idee kommst, zu sagen,
ja, und
war das eine gute Idee?
Nee, das erklärt sich dann in dem Moment nämlich, in dem klar wird, er hat gar nicht gedacht, dass das eine echte Fledermaus ist. Also er ist davon ausgegangen, dass das so eine Art Attrappe ist oder so.
Oh Mann.
Und also irgendwie hat das so ein Eigenleben entwickelt, diese Story. Und die Leute haben gesagt, nee, wir bringen da jetzt keine Plastiktierchen mit, sondern das sind alles echte Viecher.
Ach.
Und dann landete er im Krankenhaus. Was ich auch so ein bisschen, ich finde, es ist wirklich wenig Rock'n'Roll, dass du so nicht darauf scheißt dann und sagst, ey, ich spiele jetzt hier das Konzert noch zu Ende. Und er hat sogar diesen ganzen Vorfall selber irgendwie, also es war ihm unangenehm. Er hat das selber noch runtergespielt. Er meinte so, es war irgendwie doof, dass ich hier diesem Vieh, dachte, es wäre eine Attrappe, ich dachte, es wäre irgendwie so ein Plastikding.
Das ist ein bisschen ungünstig gelaufen.
Genau, und auch das mit dem Tollwut-Ding, das war ihm irgendwie nicht, es war nicht gut.
Oh Mann.
So, aber was für eine Publicity ist das, ne?
Ja.
Und vor allem, wenn du gerade
mit dem
Album unterwegs bist, das Diary of a Madman heißt. Also
das passt gut rein, ja.
Es ist fantastisch eigentlich und umso komischer, dass er damals eigentlich diese Promo sogar eher ausgebremst hat, dadurch, dass er gesagt hat, so, ey, also komm, lass uns nicht mehr drüber reden, mir ist es unangenehm. Ich dachte, das wäre eine Attrappe. Das hätte ich ja alles nicht gesagt. Und egal. Es ist auf jeden Fall, eine witzige Sache. So, jetzt kommt's aber noch dicker. 1989 wurde Osborne tatsächlich wegen versuchten Mordes angeklagt.
Oh Mann.
Und zwar hatte er versucht, besoffen seine Ehefrau zu erwürgen. True Story. Und zwar, seine Frau Sharon hat einer Zeitung berichtet, dass die halt schon lange so ein relativ feindseliges Eheverhältnis da hatten. Das war irgendwie nicht mehr gut.
Okay.
Die Stimmung war nicht gut und alles war irgendwie übel. Und Ozzy hatte sich dann irgendwann ihr gegenüber auf die Couch gesetzt und meinte, sie müsse sterben. Ist einfach so, er hat gesagt, so, weißt du was, so, ja, ich kill dich jetzt einfach. Und dann hat er sie versucht zu erwürgen.
Ah.
Aber er war offensichtlich so besoffen, dass er das nicht hinbekommen hat. Und sie hat dann später gesagt, so, ach, weißt du was, Pillepalle, wir versöhnen uns, so, fertig. So, jetzt kommt's. 2003 war er mal klinisch tot. Das ist auch noch so ein Ding. Er hat sich nämlich auf einem Quad auf seinem Anwesen in England überschlagen. Boah. Er muss da rumgeballert sein, wahrscheinlich auch sternhagelvoll, und hat sich 8 Rippen gebrochen und das Schlüsselbein. Und ich, also wer schon mal eine angeknackste oder gar verstrauchte oder geprellte Rippe hatte, der weiß, das ist einfach die Hölle. Also, und 8 gebrochene Rippen, das ist, also das ist dieser Punkt, wo man, der Körper wahrscheinlich sagt, okay, finito, ey, das war's. Und ja, er war klinisch tot. Und nach monatelangen Reha-Maßnahmen konnte der dann tatsächlich wieder halbwegs vollständig genesen. Unter anderem auch, weil bei diesem ganzen Ding, bei diesem Unfall, noch ein Nackenwirbel zertrümmert wurde. Also er hat da richtig Schaden genommen.
Oh Mann.
Und dann, ja, musste er ein Jahr lang richtig heftige Reha-Maßnahmen, und dann hat er sich da irgendwie noch eine Zeit lang ein bisschen mit gequält, aber es ist wohl vollständig wieder ausgeheilt. Er hat das Ganze überlebt und ist wieder zu völliger Gesundheit gelangt. Und ist es so, zwischendurch hat er noch seine Sexsucht öffentlich gemacht. Also es kam raus, seine Frau Sharon hat das irgendwie auch rausgefunden, dass er sie auch betrogen hat, und zwar seit Jahren mit der Haarkoloristin. Und auch da sagte Sharon, ach komm ey, versuchter Mordversuch, jahrelanger Betrug, ach, was soll's, ich vergebe dir, scheiß drauf. So, und das muss man doch mal, also finde ich, sich auf der Zunge zergehen lassen. Dein Partner frisst nicht nur auf der Bühne Fledermäuse, der versucht dich auch noch umzubringen, betrügt dich, also Ewigkeiten, und du sagst, nee, den heirate ich nochmal.
Da kommt einiges zusammen.
Absolut.
Ja.
Die haben nämlich tatsächlich dann irgendwie, ich glaube 2019 oder wann das war, ihre Ehe irgendwie nochmal erneuert oder so, und ich, keine Ahnung, Datum nagelt mich nicht drauf fest, aber es ist verrückt, und naja, es muss Liebe gewesen sein, und naja, es war auf jeden Fall absolut unfassbar.
Wirklich krass, ja. Das war mir zum Beispiel gar nicht bewusst, dass das, also dass der Typ ein bisschen verrückt ist, das wusste ich. Aber dass er so sehr problematisch war oder ist vom Umgang, das habe ich so nicht gewusst. Also das mit der Fledermaus, die Geschichte habe ich gekannt.
Ja, die ist halt wirklich, das meine ich auch eben.
Ist ja noch mit das Harmloseste in der Aufzählung.
Ja, genau. Und also, wo man auch dann sagt, ja, okay, der das war ihm sogar noch unangenehm,
ja,
ne? Also, und der Rest ist so, ja, das war halt mein Life, so. Was soll's?
Oh Mann.
Schon echt ein geiler Typ.
Echt special. Echt special. Ich überlege jetzt, wie ich den Übergang hinbekomme. Es ist schwierig. Stefan Ross.
Ja, apropos Fledermaus.
Also, ja, es besteht keine Chance auf einen Übergang hier. Deswegen einfach Stefan Ross. Die Älteren unter den Älteren unserer Zuhörer kennen und schauen sicher regelmäßig den ZDF-Fernsehgarten. Und wenn man irgendwann aus dem Alter raus ist, dann stößt man auf Immer wieder sonntags. Und das ist die Sendung von Stefan Ross. Ironischerweise findet diese Sendung, die sich, glaube ich, eher offiziell an die Zielgruppe Veteranen der Schlacht von Waterloo und Gattinnen richtet, im Europapark Rust statt, wo ich jetzt keine Volksmusiksendung vermutet hätte, sondern eher jüngere Menschen, aber sei es drum. Stefan Ross ist von Beruf Moderator jetzt, vor allem aber ist er Trompeter bzw. Star-Trompeter, wie es immer in den Schlagzeilen steht. Und er wurde als 13-Jähriger auf einer Hochzeit durch Karl Moik entdeckt. Das ist der Moderator des Musikantenstadels gewesen. Was jetzt wieder das Musikantenstadel ist, das müssen sich die Älteren unter den Älteren unserer Zuhörer
von ihren Omas erklären
lassen, genau. Interessant finde ich an Stefan Ross zwei Dinge. Einerseits seine Frauengeschichten, da ist er ziemlich umtriebig und
untriebig wäre das Gegenteil eigentlich.
Das ist ziemlich umtriebig, würde ich sagen. Beziehungsweise umtriebig ist vielleicht auch das falsche Wort, aber sehr aktiv. Es ist eine etwas längere Liste, die da sich zusammengestellt hat. Als erstes war da Stefanie Hertel. Stefanie Hertel ist auch bekannt als Volksmusikerin, und die hat er in den USA geheiratet. Das war das Traumpaar der Volksmusik damals, weil sie sich so zusammengefunden hatten. Beide auch, glaube ich, schon als Kinder wirklich, also Stefan Ross mit 13 entdeckt worden, sie, glaube ich, auch schon in einem sehr frühen Alter entdeckt worden, da quasi ihre Karriere begonnen. Und dann haben die in den USA geheiratet, Zitat von Stefanie Hertel dazu: Für uns war immer klar, wir heiraten nur, wenn wir die Gelegenheit haben, das nur für uns, ganz intim und ohne Öffentlichkeit tun zu können. Was absolut Sinn macht, wenn ich das dann so der Presse sage. Aber naja, trotzdem irgendwie ja doch etwas zurückgezogen in den USA geheiratet. Und dann, wie gesagt, galten die beiden lange als Traumpaar der Volksmusik. Doch der Entdecker von Stefan Mross, Karl Moik, äußerte dann im Gespräch bei Markus Lanz die Vermutung, dass die Beziehung doch eher ein PR-Ding sei und dass das alles eher so ein bisschen, zweifelhaft wäre. Dann irgendwann die Scheidung, Hochzeit mit einer Aufnahmeleiterin, Scheidung, und dann lernte er in seiner Sendung die 17 Jahre jüngere Anna-Karina Wojcik kennen. Und er heiratete sie, wie schon Stefanie Hertel, auch nur für sich, ganz intim, im Rahmen der Sendung Schlager Love Story 2020 mit Florian Silbereisen. Nachdem er ihr den Heiratsantrag nur für sich, ganz intim, im Rahmen des Adventsfests der 100.000 Lichter mit Florian Silbereisen machte. Ich weiß überhaupt nicht, wie der Karl Moik auf die Idee kam, dass da jemand Privates und Beruf möglichst PR-wirksam vermischt. Keine Ahnung. Dann gab es die Trennung von seiner Anna-Karina turnusgemäß im November 2022. Und das hätte ich dann an seiner Stelle konsequenterweise bei Richterin Barbara Salisch gemacht.
Ja.
Also wenn im Fernsehen, dann bitte alles. Ne? Ja. Und das erstmal so die Frauengeschichte. Das fand ich sehr interessant, eben dann diese Gegensätze zwischen, wir machen das mal nur für uns und dann später, ey komm, bam, Volksmusik, schön auf der Bühne, in sämtlichen Sendungen, die ganze Geschichte da quasi verfolgt. Dann wurde auch, als es schon gekriselt haben soll, waren sie auch in irgendeiner Sendung gemeinsam bei Florian Silbereisen und wurden dann gefragt, wie es denn gerade steht und mit den Gerüchten. Und dann haben sie so eine diplomatische Antwort gegeben, die nicht so wirklich eine richtige Antwort war, also kein Ja und kein Nein. Und dann hat der Silbereisen das so abgewiegelt mit so, also ihr macht das so, dass es für euch passt. Und jetzt geht's weiter, so ungefähr. Jetzt mal weg von seinen Liebschaften und zurück auf die Bühne, wo er ja hauptsächlich wahrgenommen wird. Wobei man ja sagen muss, dass ja beides irgendwie auch auf der Bühne, also die Liebschaften sind ja auch Berufskollegen und dann eben teilweise auch auf der Bühne mit aktiv, auch was die Ehe angeht. Und weiß nicht, ob der Vollzug der Ehe dann auch noch auf der Bühne, weiß ich nicht.
Auf der Beischlaf. Aber,
jedenfalls müssen wir jetzt mal über seine Musik sprechen und besser gesagt über den sogenannten Trompeterkrieg.
Der Trompeterkrieg,
das klingt schon, vielversprechend. Der Trompeterkrieg. Das war Anfang der 2000er, da behauptete ein Studiomusiker namens Alexandre Malempre, dass er in 6 Liedern von Stefan Mross vor allem seine eigene Musik und nicht die von Mross höre und klagte deshalb. Zitat zum Prozess aus der Frankfurter Allgemeinen, sehr schön. Mross bescheidene Trompetenkünste sind längst aktenkundig, ohne dass sich die Fans des Musikerpaares daran zu stören scheinen. Also da war er noch mit Stefanie Hertel zusammen, die hat dann auch im Vorgericht für ihn quasi so ein bisschen Partei ergriffen. dann hat sich Stefan Mross aber geweigert, vor Gericht, wie das Gericht das gerne wollte, etwas vorzuspielen, quasi für die Beweisaufnahme. Und dann mussten er und der Kläger bei einem Gutachter antanzen und dort vorspielen. Das Ergebnis des Gutachtens folgendes, Zitat, Mross spiele eine autodidaktische Feld-, Wald- und Wiesenmäßige Technik und sei konditionell nicht in der Lage, ein Trompetenkonzert ohne Playback oder Hilfe anderer Trompeter zu überstehen.
Eieieiei, Todesurteil.
Harte Aussage. Und noch ein Zitat, er sei ein stümperhafter Trompeter und nicht in der Lage, eine hochwertige CD zu produzieren. Harte Aussagen, das Gutachten des entsprechenden Musikwissenschaftlers durfte dann aber wegen Befangenheit in irgendeiner Form nicht weiter verwendet werden. Und dann wurde der Streit mit dem Studiomusiker außergerichtlich beigelegt. Und zum Abschluss möchte ich dann noch wirklich zu diesem Trompeterkrieg einen herrlich formulierten Satz aus dem Wikipedia-Artikel von Stefan Mross zitieren, weil der wirklich lustig klingt. Um sich zu rehabilitieren, blies Mross 2001, begleitet von einem Orchester im ARD-Musikantenstadel live, eine einfache, jedoch fehlerhaft vorgetragene Version von Granada.
Also es ist so geil, er konnte einfach gar nichts. Also er hat an der Trompete einfach komplett auf voller Linie versagt.
Das ist echt heftig. Ich möchte aber zu seiner Verteidigung vielleicht, also offensichtlich gibt es da paar Anzeichen dafür, dass er jetzt nicht der Welttrompeter ist. Aber es ist ja schon üblich bei Volksmusiksendungen, dass da Playback, viel mit Playback gearbeitet wird. Also im Fernsehgarten, da ist ja wirklich die Ton-Bildschere meistens so weit auseinander, dass du wirklich, also ja. Heino singt da live, glaube ich, teilweise ganz andere Lieder, als da tatsächlich ja, ablaufen im Ton. Und deswegen muss man natürlich sagen, er ist bestimmt nicht der Einzige, der da ein bisschen trickst. Und es ist natürlich auch ein Business, was jetzt sehr auf Entertainment ausgelegt ist. Und ja, weiß ich jetzt nicht, auch wenn man sagt, dass der Musikwissenschaftler eben befangen war, weiß jetzt nicht, inwiefern man da das belastbar sagen kann, dass er nun überhaupt nichts kann an der Trompete. Er muss ja irgendwie schon zu Beginn seiner Karriere dahin gekommen sein, wo er heute ist.
Naja gut, aber das ist ja Dieter Bohlen auch und der kann, wie wir wissen, auch nicht singen.
Der
aber
kann
gut.
super singen. Ich war in der Zwischenzeit auf einem Dieter Bohlen-Konzert.
Ja.
Im Mai.
Als, ja, das hast du mir mal
als
erzählt.
Inspiration.
Ich glaube aber, dass das Playback war, 100%.
Ich finde, bei dem einen Lied war es schon so, da konnte man vermuten, dass es live ist, würde ich sagen. Und es war, das muss ich tatsächlich auch sagen, ich bin ja da hingegangen mit niedriger bis nicht vorhandener Erwartungshaltung. Und ich bin da rausgegangen, es war nicht bodenlos schlecht, muss ich ehrlich sagen. Es war gar nicht, also dafür, dass die Halle halb voll war, bei einem Konzert mit dem Titel Das größte Comeback aller Zeiten und mit der anfänglichen Ankündigung Here's the greatest superstar of all time, Germany's only superhero, war vielleicht ein paar Spuren drüber, aber dafür, also gemessen an dem, was ich dachte, was das wird, so schlimm war es nicht.
Ja, ich finde ja auch, also klar, man kann auch, wenn man...
Der hat auch DSDS auf der Bühne gemacht, quasi mit vier Leuten, die hat er aus dem Publikum hochgeholt und er war absolut kein Arsch. Er war total nett zu denen und total dankbar und so, ey, schön, dass ihr mir treu seid und so. Nicht das, was ich unbedingt erwartet hätte. Also da muss ich jetzt sagen, ich bin da wirklich hingegangen mit der Erwartungshaltung, das wird richtig, richtig schlimm. Aber ich, ja, es war tatsächlich, so schlimm war es nicht.
Ja. Ja.
Aber das ist ja gar nicht, wenn wir nicht zu viel über Dieter Bohlen reden, auch wenn er hier super reinpassen würde in unsere Reihe.
Ja, wobei, aber jetzt kommt wirklich ein Hero. Also jetzt kommt wirklich ein Hero.
Okay.
Und zwar, ich mache weiter mit Kurt Cobain.
Jawohl.
So, und da muss man zuallererst mal sagen, so absolute Legende, der Mann, fertig, Punkt, aus und so. Da gibt's gar nichts dran zu rütteln. Das ist natürlich eine vollkommene Legende. So, an der Stelle auch schönen Gruß an meine Mutter. Die hört uns zwar nicht, weil die, glaube ich, gar nicht weiß, was ein Podcast ist. Aber die ist ein Riesenfan von Kurt Cobain.
Okay.
Und auch von Rory Gallagher, von Jim Morrison, von Jimi Hendrix und so weiter und so weiter. Also die hat auf jeden Fall einen guten Geschmack. Und Kurt Cobain, der, wie wir wissen, mit Nirvana riesengroßen Erfolg hatte und eigentlich so mit als der Erfinder des Grunge gilt, der spielte in der Band zusammen mit, und das ist eine interessante Sache, die vielleicht jetzt doch nicht alle Leute wissen, mit Dave Grohl. So, und Dave Grohl war damals Schlagzeuger von Nirvana. Und Dave Grohl ist, also der Bassist damals war Chris Novoselic. Das ist ein eher unbekannterer Musiker. Insider kennt ihr natürlich auch. Aber Dave Grohl, ey, ja. Auch eine Legende, der Typ. Und jetzt mal so als kleiner Side-Fact. Dave Grohl hat überall gespielt, der Typ.
Ja.
Also der hat wirklich, der war Schlagzeuger bei Scream, bei Nirvana, bei Queens of the Stone Age, bei Them Crooked Vultures. Und seit 1995 hat er die Band gegründet, ist er natürlich bei den Foo Fighters.
Ja.
Und also der hat eigentlich in fast allen seinen Bands regelmäßige Chartplatzierungen erreicht mit den Songs und also was für ein Typ.
Krasser Typ,
so,
das stimmt.
Total krasser Typ.
Ja.
Und dann so mit Nirvana anzufangen, ist halt auch geil, beziehungsweise tragisch, wenn man überlegt, was das halt für eine Bandgeschichte auch ist.
Ja,
so.
Ja.
Es gibt aber eine Geschichte, und das ist einfach für mich legendär, Ich finde, das ist eine so schöne Geschichte. Nirvana hat 1992 bei diesem MTV, bei diesen Video Music Awards gespielt.
Ja,
die waren
ja.
da als Liveband engagiert. Und offensichtlich waren Guns N' Roses auch dabei. So. Und Guns N' Roses, klar, man kennt Axl Rose, und Axl Rose und Kurt Cobain, die haben sich anscheinend nicht so gut verstanden. So. Die haben sich im Backstage schon tierisch gezofft, anscheinend, an diesem Tag. Und Man, es ist ja immer so, dass man sich, wenn man als Bands da, als mehrere Bands auf den Festivals oder bei diesen krassen Shows spielt, dann teilt man sich manchmal die sogenannte Backline. Also es ist irgendwie so der Teile des Schlagzeugs oder halt, wenn da ein Klavier steht, dann schiebt man das so an die Bühne und dann wird das halt, also das steht da ja alles für die nächsten Bands schon und so weiter. Also du hast halt dann gewisse Dinge, die man sich teilt und gewisse Dinge, die natürlich die eigenen Instrumente der Musiker sind. So, okay. Weil das halt schnell gehen muss auch, ne?
Ja.
So. Und dann spielst du über dieselben Verstärker und so weiter und so weiter. Jedenfalls war das wohl so, dass zur Vorgeschichte Nirvana bei diesem, du reichst ja dann als Band auch immer deine Songs ein, die du spielen willst, und Nirvana hatte damals Rape Me neu geschrieben und das war gerade ein neuer Song. Der okay. war noch, gerade frisch draußen oder würde erst kommen, was weiß ich. Jedenfalls haben die MTV vorgeschlagen, ja, wir würden da gerne Rape Me spielen. So, und MTV hat natürlich gesagt, so auf gar keinen Fall. So, das ist halt ein Lied, da kommt 26 Mal die Zeile Rape Me drin vor. Eigentlich besteht das ganze Lied aus der Zeile Rape Me. Und ich kann auch weitere Sachen zitieren. Das ist halt natürlich, also musst du vorstellen, beste Sendezeit, MTV und Amerika.
Ja.
Und dann habe ich halt gesagt, so auf gar keinen Fall. So, und zwar, warte mal, genau, da, ich wollte noch zitieren. Hate me, do it and do it again, waste me, rape me, my friend, I'll kiss, also das ist jetzt ein bisschen übersprungen, und dann I'll kiss your open sores, das ist, sind Wunden, ne? Also okay. So richtig eklig. I'll kiss your open sores, appreciate your concern, you're gonna stink and burn. Und dann kommt wieder rape me, rape me, rape me. Also es ist wirklich, es ist textlich großartig. Und du musst dir das vorstellen, dass die MTV-Leute da alle natürlich gestorben sind.
Ja, das glaube ich.
So, jetzt meinte MTV natürlich, nein, machen wir nicht. Und Nirvana war es einfach scheißegal. So, die haben sich dann für Lithium entschieden, MTV. Und Nirvana hat dann angefangen zu spielen und haben natürlich mit Rape Me angefangen. Und die sind da wohl echt komplett gestorben, aber die haben das nur angespielt, das Lied. Okay. Und dann ging es halt zu Lithium, was auch ein geiler Song ist, aber auch wesentlich harmloser als Rape Me. Naja, gut. Und alle waren so, oh fuck, das ist ja ein Riesendebakel. Wir sind auf jeden Fall tot. Aber nein, sie haben nach ein paar Takten die Kurve gekriegt und dann war das okay. Gut, jetzt hatte der Chris Novoselic zwischendurch die glorreiche Idee, seinen Bass hochzuschmeißen und den wieder zu fangen und dann damit weiterzuspielen, weil geile Show und so weiter. Das Blöde ist, er hat ihn nicht gefangen. Und der ist ihm auf den Kopf gefallen, der Bass. Und das war übel, weil der sich da ein bisschen bei verletzt hat.
Oh,
und
Mann.
Das sah natürlich auch nicht so gut aus. Und irgendwie ging dann alles so ein bisschen drunter und drüber. Wie gesagt, Kurt Cobain hatte sich mit Axl Rose gefetzt. Und dann sind die am Ende dieses Auftritts auf alle Instrumente draufgesprungen, auch auf die der anderen Bands und so. Und da stand halt auch ein Klavier. Und Kurt Cobain sagte so, jetzt zahle ich es dem Axl Rose heim. Und er hat einfach auf sein Klavier gespuckt, so bei diesem Auftritt. Und das Allergeilste ist, im Nachhinein hat sich rausgestellt, das war das Klavier von Elton John. Es ist einfach, ich finde die Story so schön. Und es ist einfach wunderbar. Gut, das wird natürlich Kurt Cobain relativ egal gewesen sein, glaube ich. Und man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass der zu dem Zeitpunkt auch schon echt übel drogenmäßig unterwegs war. Der hat nämlich, und da kommen wir zum nächsten Part seiner Story, die ihn auch wirklich einfach zu einer Rock'n'Roll-Legende macht. Er hat ja wirklich extremes Drogenproblem gehabt. Also er ist irgendwie in den 90ern wohl an chronischen Bauchschmerzen erkrankt. Wo die herkamen, kann keiner sagen. Man kann auch nicht erklären, was die auslöst und so weiter. Also es war irgendwie übel. Und er ist auf die blöde Idee gekommen, dass ihm Heroin dabei helfen könnte,
oh je,
die Bauchschmerzen loszuwerden. Das hat wohl auch für den entsprechenden Trip geklappt, aber eine langfristige Idee war es nicht. Und das ist dann so, dass er am Ende seines Lebens relativ oft ziemlich zugedröhnt auf der Bühne stand beziehungsweise saß. Und das, kennst du vielleicht dieses legendäre MTV Unplugged-Konzert von Nirvana?
Nee.
Das ist eigentlich das Konzert, was man auch im Nachhinein sehr oft so analysiert hat, okay, weil das relativ nah an seinem Todestag dann tatsächlich, er hat sich ja umgebracht, nicht ausgestrahlt wurde. Oder doch, ich glaube, es ist da rausgekommen und hat sogar auch da irgendwie in dem Zeitraum stattgefunden. Und man sieht ihm schon an und merkt ihm an, dass er sehr, sehr fahrig ist, ne? So, und okay. Offensichtlich entweder high oder halt ja auch sehr depressiv. Und dass es ihm nicht gut geht. Jetzt sind die Lieder natürlich auch generell jetzt nicht die lebensbejahendsten unter der Sonne, aber er hat das, also ja, man merkt schon, ihm geht's nicht gut so. Und dieser Abgang, den er dann hatte, also sein Selbstmord ist tatsächlich auch absolut ja spektakulär, so wie es seine Musik auch letztendlich war. Der hat nämlich eine Überdosis Heroin genommen und sich dann noch mit einer Schrotflinte erschossen. Ach. Und ja, es ist einfach ein wahnsinnig großer, einer der größten Musiker irgendwie, die jemals da waren. Ja. Alleine vom Spirit her, von dieser ganzen, ja, von seiner Art her und natürlich auch eine unfassbar tragische Person. Ja. Aber unstrittig eine absolute Legende, ja.
Absolut, ja. Trauriges Ende tatsächlich. Aber die MTV-Geschichte ist
legendär.
Die ist herrlich.
Wie gut das ist. Ich wüsste einfach auch gerne mal, was Elton John dazu gesagt hat. Ich habe da leider nichts zu gefunden, aber er wird es ihm nachgesehen haben, schätze ich.
Ja, Kurt Cobain. Ich bin im Bekanntenkreis jemanden, der heißt Kurt. Wenn der sich mal beschwert, nennen wir ihn immer Kurt Complain.
Ah, okay. Ja.
Nein, das war nur ein Witz. Aber ja, okay, das war.
Ach so, das hast du jetzt erfunden. Das wär gut gewesen, wenn du wenigstens den Kurt im Freundeskreis gehabt hättest.
Ja. Wie alt sehe ich aus, dass ich einen Kurt im Freundeskreis habe?
Kennst du den Retro-Gott? Der heißt auch Kurt.
Der Retro-Gott?
Ja, gut, du bist einfach. Ja, Hass und Hoden. Nee, was? Okay.
Ist das jetzt eine 60er TV-Sendung oder?
Nee, das ist absoluter Deutschrap am Nabel der Zeit. Ja, wobei, ist schon auch noch ein paar Jahre her. Aber gut, egal. Kurt. Retro-Gott. Auf jeden Fall auch eine Legende.
Ja, jetzt ist also ist jetzt zu viel, eigentlich zu viel Zeit eingeräumt worden für den schlechten Wortspielwitz, aber.
Ja, definitiv. Aber an der Stelle
passiert da auch im Schnitt noch aus.
Ganz gut, dass der Retro-Gott wenigstens zur Sprache kommt. So, du hast noch einen im Petto, ne?
Ich habe noch zwei im Petto.
Ach,
und
guck.
Wenn wir über spezielle Musiker reden und über.
Der cheatet wieder hier.
Seltsame, verrückte Typen, dann kommen wir natürlich an, wenn ich schon von zweien rede, einem Geschwisterpaar. Nicht vorbei oder ja an einer Konstellation an einem Pärchen quasi, kein Pärchen an sich, also an nicht nur einer, sondern mehreren verrückten Personen. Ein schier unendlicher Blumenstrauß an Skandalen. Sie sind bekannt für ihren ständigen Zoff. Fragst dich zurecht, wie kommt die Ampelkoalition in diese Liste? Nein, die Rede ist, das hat wahrscheinlich jeder jetzt schon längst erkannt, von Oasis. Yes. Noel und Liam Gallagher, den Machern des ein oder anderen Lagerfeuer-Klassikers, möchte ich sagen, aber eben auch der wahrscheinlich berüchtigste Geschwisterzoff unserer Zeit, neben dem linken und dem rechten Twix. Auch auf die Gefahr hin, dass viele diese ganzen Stories schon kennen, finde ich, dass die zwei in dieser Kategorie nicht fehlen dürfen, deswegen habe ich sie unbedingt mit reingenommen. Und es ist auch ein bisschen aktuell, denn es wurde wieder eine Tour angekündigt von Liam Gallagher, Spoiler, ohne seinen Bruder. Man muss sagen, das sind schon, die sind schon beide generell recht spezielle Charaktere. Der Liam ist immer so eher der Bad Boy gewesen, ne? Alkoholexzesse, Skandale, Schlägereien, hohes Gewaltpotenzial, was man da manchmal so auch gesehen hat. Und der Noel war eher so der Luxustyp. Der hatte einen stattlichen Fuhrpark, obwohl er keinen Führerschein hatte. Und angeblich ließ er sich einen Pool bauen, obwohl er nicht schwimmen konnte. Also es sind so.
Und er hatte eine Band, obwohl er nicht singen kann. Sagt sein Bruder.
Ja, die Rich Guy Moves halt.
Ja.
Man sagt auch, dass der Noel für seine Gitarren des Öfteren bei Flügen Plätze in der First Class gebucht hätte, wo er die Gitarren dann platziert hat. Und da hätte ich als Flugbegleiter konsequenterweise auch Tomatensaft reingekippt in die Löcher.
Absolut.
Also wirklich. Dann gab es 2002, das ist so ein bisschen so ein Kipppunkt in der Bandgeschichte, einen sehr, sehr großen Clash in München, bei dem Liam zwei Zähne während einer Schlägerei verlor und einen Tag in Haft musste und später dann behauptet hat, dass die Zähne von der Polizei gezogen wurden.
Ach.
Deutsche Polizei außer Rand und Band, klar, natürlich.
Verschwörungstheorie.
Ja, klingt mir nicht so, als wäre das ganz schlüssig. eher so, dass ihm die Zähne mit einem Pfosten ausgeschlagen wurden. Denn die Bandmitglieder und die Bodyguards auch, allesamt besoffen wohl, also selbst die Bodyguards waren wohl nicht mehr nüchtern, gerieten in einen kleinen Disput mit dem Nachbartisch in einem Münchner Hotel in der Bar. Und dann kam eins zum anderen und es flogen Gläser, Stühle, Tische, Absperrpfosten und ein Mikrofonständer, wo auch immer der in der Bar dann auf einmal herkam.
Der Barpianist hatte wahrscheinlich noch irgendwie...
So ungefähr, ja. Zeugenaussage zu Liam Gallagher, Zitat, Gallagher was like a wild animal. I have never seen such a violence. Er hat wohl in dem Kampf auch insgesamt 3 Nasen gebrochen, der Liam. Und die ganze Schlägerei war ein Einschnitt in der Bandgeschichte. Lustig fand ich aber folgenden Fakt in dieser ganzen Schlägereigeschichte. Die später eruierte Gegenpartei entpuppte sich statt der vermuteten italienischen Menschenhändler als deutsche Immobilienhändler.
Ja, ist ja fast dasselbe.
Ich sehe schon die Episode von Mieten, Kaufen, Wohnen vor mir. Ne? Ja. Also in München in dem Hotel sind, ja, dieses Objekt ist ein Schmuckstück mit ganz besonderer Geschichte. Hier habe ich mich mal mit Oasis geklopft. Das ist glaube ich, auch eine schöne Sache. Es blieb auch nicht die einzige Schlägerei. 2006 gab es dann einen kleinen Kampf zwischen Liam Gallagher und Paul Gascoigne.
Ach nein!
Jawohl. Der in unserer Folge über schräge Fußballer ja auch schon mal eine Rolle
Legende
gespielt hat.
Der Typ, auf jeden Fall.
Kann man auch gerne mal reinhören. Und in dieser Schlägerei kam auch ein Feuerlöscher zum Einsatz. Und da muss ich sagen, das wäre mal ein Kampf fürs Kolosseum. Nicht Elon Musk versus Mark Zuckerberg, sondern Liam versus Gatzer. Das wäre wirklich, also das wäre echt so eine interessante
Weiß
Geschichte.
Weiß man, wer gewonnen hat?
Ich glaube, es ist irgendwie eine Pattsituation gewesen. Es war nicht so richtig. Also sie hätten sich wohl erst noch freundlich unterhalten und mit Dauer des Abends wäre dann die Stimmung etwas rauer geworden. Ja. Also Paul Gascoigne versus Liam.
Aber ich kann mir bei den beiden auch vorstellen, dass es einfach nur eine Schlägerei war. Also es ist gar nicht böse gemeint, weißt du so. Das war einfach nur.
Ja, so sprachlich haben die sich so begrüßt.
Für die nächsten 7,5 Minuten hauen wir uns auf die Fresse und danach trinken wir weiter. Ja.
Es sind beide sehr spezielle Typen.
Absolut.
Jetzt zu dem Grund für das Band aus und das gerade so Bekannte an dieser ganzen Bandgeschichte ja auch, das immer schlechtere Verhältnis zwischen den Brüdern und natürlich auch andere Einflüsse führten dann irgendwann zum Aus der Band. Die zwei sind sich bis heute nicht grün. Das merkt man bei Noel auch, würde ich sagen, man liest es zwischen den Zeilen raus in den Sachen, die er so sagt. Zum Beispiel sowas wie über seine Mutter, ich mochte sie, bis sie Liam zur Welt brachte. Oder über seinen Bruder Liam, immer wenn ich ihn treffe, ist er sehr höflich und man kann in seinen Augen sehen, dass er kurz davor steht, sich in die Hose zu machen.
Eieieiei.
Angeblich, man sagt so ein bisschen, also Streit hätte es da die ganze Zeit schon gegeben und sie wären einfach nicht miteinander klargekommen. Der tatsächliche Auslöser für die Trennung dann tatsächlich war wohl aber, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war dann wohl eine Undankbarkeit von Noel. Denn der Liam hat ein Modelabel gegründet und da hat er vorab den Bandkollegen ein paar Klamotten geschenkt, freundliche Geste. Und der Noel fand die jetzt wahrscheinlich nicht so geil und hat die dann zum Sozialkaufhaus gebracht.
Ah ja, okay. Mhm.
Und das hat den Liam ein bisschen angefressen, dass seine Klamotten noch gar nicht veröffentlicht waren, aber schon auf der Schaufensterpuppe im Sozialkaufhaus standen. Und das war natürlich dann so ein bisschen schwierig. Das ist wohl aber nur ein Auslöser, den man da vermutet. Es gab sicherlich noch 100 andere Situationen, wo die zwei sich absolut angegiftet haben. Es ist ja wirklich berüchtigt, wie gastig die zueinander stehen. Sie konnten halt einfach nicht miteinander. Da passt mal wieder das Zitat, Genie und Wahnsinn liegen nah beieinander. Frei nach Christian Lindner. Und die Musik von Oasis ist, muss man ja sagen, auch teilweise echt gut. Ne? Also wirklich Wonderwall wird von manchen als der beste britische Song aller Zeiten bezeichnet. Weil ich da sagen muss, das finde ich etwas übertrieben. Also wir sind uns sicherlich alle einig, wenn wir sagen, der beste britische Song aller Zeiten ist und bleibt Mambo No. 5. Sehe ich auf jeden Fall noch davor. Ist natürlich nur ein Spaß, denn Lou Bega ist ja Deutscher, ist ja kein Brite.
Das ist der Punkt, ja.
Das ist der Punkt. Es ist der beste deutsche Song aller Zeiten. Zum Abschluss noch was Lustiges. Es gibt eine Story, dass 2007 noch, als die Gallaghers sich noch nicht so ganz giftig waren, dass die da wohl eine Hotelkette in den USA eröffnen wollten, in denen das Interieur von ihren Songs inspiriert sein sollte. Das heißt, du hättest dann im Hotelzimmer wahrscheinlich eine Wonderwall gehabt und für die Bewertungen hätte es im Nachhinein gehießen, Don't Look Back in Anger.
Ja.
Ich glaube, das ist dann am Ende nichts geworden mit den Hotels aus den bekannten Gründen. Aber ja, selbst wenn es geklappt hätte, hätte ich dann den Gästen auch gesagt, don't put your life in the hands of a rock'n'roll band.
Ja, ja, schön, 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 schön. Also klar, Oasis sind auch natürlich auch Legenden auf ihre Art und Weise. Es ist übrigens so, dass die ja auch sehr, also zumindest von einem von beiden, ich weiß gar nicht mehr genau wer, ich glaube, ich sind ganz krasse Manchester City-Fans, ne? Und
genau, diese Geschichte von wegen, er steht kurz davor, sich einzupinkeln, das hat sich wohl in der bei Manchester City im Stadion, wo die treffen sich natürlich nicht auf Familienfeiern, ja, ja, sondern halt dort zufällig.
Ah ja, gut, dann sind die beide City-Fans. Ne?
Offensichtlich.
Wahrscheinlich.
Ja.
Die haben ja auch irgendwie, glaube ich, wirklich als da sind oft bei den Umkleidekabinen Aufwärmen und Stimmungsaufheizsituationen. Da wird unheimlich oft Wonderwall gespielt, ne? Weil die halt okay, da auch, das ist ja für die Mannschaft oder für das Team auch wie Gold, ne? So für den Verein, wenn die halt so lokale Identifikationsfiguren haben, die halt auch noch in der Öffentlichkeit stehen. Und ja, also da sieht man auch schon mal in den Logen des Stadions, sieht man da schon mal das Etihad, die beiden rumhängen. Oder wie gesagt, ich wusste es nur von einem von beiden, aber anscheinend ja, sind sie wahrscheinlich
offensichtlich beide, ja.
Genau.
Da sind sie sich dann doch mal wieder einig.
Ja, 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 wenn es um Fußball geht, das vereint die gesamte Nation, da gibt es kein Vertun. Ja, sehr, sehr schön war es mal wieder. Es ist lang geworden diesmal.
Es ist lang geworden, aber es war auch lange Pause.
So
deswegen hoffe ich, ihr habt Spaß gehabt bei dieser neuen Folge. Wir freuen uns auf die nächste Folge.
Das hoffe ich auch. Und ihr habt die Möglichkeit, über unsere Social-Media-Kanäle abzustimmen.
Yes.
Und natürlich gerne auch unserer kleinen Seite zu folgen, dieses Podcasts, die Weltmeisterschaft des Schwachsinns bei Instagram. Und genau, dann würde ich sagen, wir hören uns.
Oder einfach uns persönlich per PN schreiben bei Instagram oder Facebook. Jonas Greiner und Quichotte.
So sieht's aus.
Kommt an und wird in die Wertung mit eingeflochten.
So sieht's aus. Ja, mir bleibt nur zu sagen, es war wie immer sehr, sehr schön und wir machen das jetzt wieder regelmäßig.
Jawohl, ich freue mich sehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, lieber Quichotte. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.